Sie haben ja im Auftrag auch der Gesellschaft für Freiheitsrechte ein Rechtsgutachten erstellt, und zwar zur Frage nach der Gemeinnützigkeit von so allgemeinpolitisch agierenden Organisationen, inwiefern die auch rechtlich zu begründen ist. Und das Ganze reagiert ja auf eine Diskussion und auf Urteile, die es da kürzlich gegeben hat, unter anderem gegen den VVN-BDA, aber auch gegenüber Campact und Attac, denen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Zunächst meine Frage danach, wie jetzt so eine Bewertung der Rechtslage zur Gemeinnützigkeit abläuft. Was haben Sie da ganz genau für Ihr Rechtsgutachten sich angeschaut und da zusammengetragen?
Also ich beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema Gemeinnützigkeit, also ganz allgemein Gemeinnützigkeit von Organisationen der Zivilgesellschaft, und habe mich in dem Zusammenhang auch mit der politischen Betätigung solcher Organisationen beschäftigt, habe da auch verschiedentlich Vorträge zugehalten und war im vergangenen Jahr auf Einladung der Gesellschaft für Freiheitsrechte in einer Podiumsdiskussion in Berlin beteiligt. Aus diesem Kontakt ist dann auch das Gutachten hervorgegangen. Im Zusammenhang mit dem Gutachten habe ich mir jetzt vor allen Dingen die Rechtsprechung der Finanzgerichte angeschaut. Sie haben ja schon angesprochen, dass Verfahren Attac, das im letzten Jahr relativ hohe Wellen geschlagen hat, das war Anfang 2019, da ging es eben um die Frage, ob Attac gemeinnützig ist oder wegen allgemeinpolitischer Betätigung nicht gemeinnützig ist, und diese Frage hat den Bundesfinanzhof beschäftigt. Das war also sicherlich ein Verfahren und ein Urteil, das ich mir genau angeschaut habe. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe von Urteilen, die bis in die 80er Jahre zurückgehen, auch des Bundesfinanzhofs, also des höchsten deutschen Steuer- und Finanzgerichts, und die habe ich mir auch angeschaut. Daneben ist es natürlich immer so, dass es in der rechtswissenschaftlichen Diskussion nicht nur Gerichtsurteile gibt, sondern auch viele Stellungnahmen von Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft. Das habe ich mir auch natürlich näher angeschaut. Und dann gibt es natürlich auch die politische Diskussion, in der genau diese Frage, politische Betätigung gemeinnütziger Organisationen, kontrovers diskutiert wird. Da habe ich natürlich auch einen Blick drauf geworfen. Also das waren so im Wesentlichen die Quellen, auf deren Grundlage ich dann mein juristisches Gutachten angefertigt habe.
Und genau in diesem juristischen Gutachten kommen Sie ja zu einem anderen Schluss als das, was nun gegenüber Attac oder Campact oder VVN-BDA geurteilt wurde. Nämlich, Sie meinen, dass auch bei einer allgemeinpolitischen Betätigung einer Organisation immer noch eine Gemeinnützigkeit gegeben sei. Anders sah das ja der Bundesgerichtshof, der da auch die anderen Gerichte, die sich daran orientiert haben, immer wieder Parallelen zu Parteien aufgemacht oder gesehen haben, wenn es darum geht, dass Organisationen auch politisch wirken. Sie nehmen da einen anderen Schluss vor. Wie bewerten Sie da bislang diese Auslegung und diese Parallelisierung oder Zusammenführung, dass politisch tätige Organisationen doch ähnlich zu sehen seien, so finanzrechtlich auch gesehen, wie Parteien?
Also ich denke, man muss vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren. Der Fall von NBDA, das war nochmal so ein bisschen andere Thematik, weil es da nicht um die politische Betätigung ging, sondern einfach darum, dass die Organisation in einem Verfassungsschutzbericht eines Landes auftauchte. Und das hat dann gemeinnützigkeitsrechtlich nochmal bestimmte Konsequenzen. Den Fall muss man vielleicht also so ein bisschen rausnehmen. Die anderen Fälle, die Sie angesprochen haben, also Attac und Campact, da war es tatsächlich so, dass denen wegen allgemeinpolitischer oder politischer Betätigung bezogen auf eine ganze Reihe von Themen die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist. In meinem Gutachten geht es allerdings jetzt gar nicht so primär darum, diese Urteile in Zweifel zu ziehen. Also es ist schon so, dass ich zu dem Ergebnis komme, dass man in diesen Urteilen, dass diese Urteile vielleicht hätten anders ausfallen können. Aber es ist ja immer so, dass wir als Juristen dann doch am Ende gewisse Spielräume haben, die uns das Gesetz lässt, sodass verschiedene Auslegungen vertretbar sind. Das sehen Sie auch ganz schön aktuell in der Corona-Diskussion und auch in den Gerichtsurteilen zu Corona, wo eben unterschiedliche Gerichte zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. Deshalb muss man da, glaube ich, immer so ein bisschen vorsichtig sein. Was Sie aber völlig zu Recht sagen ist, und das ist vielleicht die Hauptaussage meines Gutachtens, dass ich der Rechtsprechung der Finanzgerichte schon relativ deutlich entnehmen kann, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich politisch betätigen und politische Parteien in einen Topf geschmissen werden. Und das führt dann dazu, dass zivilgesellschaftlichen Organisationen, die einerseits gemeinnützig sind, sich aber andererseits politisch betätigen, die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, weil die Gerichte der Auffassung sind, dass das mit dem Gemeinnützigkeitsrecht nicht vereinbar ist. Da hängen am Ende gleichheitsrechtliche Erwägungen dran, denn Gemeinnützigkeit bedeutet ja in erster Linie steuerliche Förderung und vor allen Dingen eben steuerliche Förderung von Spenden. Das heißt, die Spende so einer Organisation kann das dann von der Steuer abziehen und das führt im Ergebnis dazu, dass sich der Staat an der Spende und damit auch an der Förderung der Organisation beteiligt. Und das bedeutet, dass Leute, die hohe Spenden erbringen können, weil sie viel Geld haben, eine höhere Förderung bekommen und Leute, die wenig Geld haben, kleine Spenden erbringen können, eine kleine Förderung bekommen. Und das sagen, wird bei Parteien für problematisch gehalten. Deshalb darf man Parteispenden und sind Parteispenden nur bis zu einer relativ geringen Höhe, knapp 3.300 € pro Person steuerlich abzugsfähig. Da geht sozusagen die Rechtsprechung davon aus, das kann sich der Durchschnittsbürger noch leisten und mehr soll es dann aber bitte auch nicht sein, wenn es steuerlich gefördert wird. Und das überträgt jetzt eben der Bundesfinanzhof auf die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die gemeinnützig sind. Und da habe ich Zweifel, weil ich glaube, man muss differenzieren zwischen politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ja anders als Parteien nicht bei Wahlen antreten. Und da sind dann eben die Spielräume größer. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass man hinsichtlich einer möglichen Reform des geltenden Rechts die Spielräume für so gemeinnützige Organisationen in politischer Hinsicht aus meiner Sicht deutlich erweitern könnte.
Sie sprechen von einer möglichen Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Inwiefern ist die aktuell auch notwendig, um im Organisationen, die da jetzt schon betroffen waren vom Entzug der Gemeinnützigkeit, da auch wieder diese zurückzugeben zu können und da Organisationen besser zu schützen? Oder bietet an sich jetzt aktuell auch schon das Recht eigentlich diese Möglichkeit, das anzufechten?
Da muss man sagen, eine Reform ist aus meiner Sicht erforderlich und da muss man vielleicht nochmal zwei Aspekte unterscheiden. Es ist zum einen sicherlich so, dass diese Diskussion über ATTAC und Kampakt für erhebliche Unsicherheit im dritten Sektor, also als dritten Sektor bezeichnet man diesen Bereich der gemeinnützigen Organisationen, also dritter Sektor war erster Sektor Staat, zweiter Sektor Markt und der dritte Sektor ist dann die Zivilgesellschaft. Das hat einfach erhebliche Unsicherheit ausgelöst, weil diese Organisationen gar nicht mehr genau wissen, wie weit sie sich jetzt politisch betätigen dürfen oder eben umgekehrt nicht, wo die Grenzen liegen. Und deshalb, glaube ich, hat die Zivilgesellschaft einmal ein Interesse daran, dass diese Grenzen einfach mal dokumentiert werden, auch im Gesetz, dass da vielleicht Klarheit geschaffen wird. Das ist der eine Aspekt. Und daneben gibt es natürlich noch einen anderen Reformaspekt und der betrifft jetzt die von Ihnen angesprochenen Fälle ATTAC und Campact, wo es einfach um die Frage geht, wollen wir das eigentlich so? Wollen wir eigentlich, dass die politischen Spielräume für gemeinnützige Akteure so eng sind, wie sie der Bundesfinanzhof auf Grundlage des geltenden Rechts versteht oder nicht? Da kann man politisch unterschiedlicher Auffassung sein. Man muss sicherlich sehen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen anders als Parteien keine stabile staatliche Förderung haben und deshalb auf Spenden angewiesen sind. Und da bietet natürlich das Gemeinnützigkeitsrecht und das Spendenrecht einfach ein Instrument, um Anreize zu setzen, solche Organisationen durch Spenden zu unterstützen. Andererseits muss man natürlich sehen, das hatte ich ja vorhin angesprochen, es gibt so eine gewisse Gleichheitsproblematik, also Spendenförderung heißt auch immer, dass ungleiche finanzielle Einflussnahmemöglichkeiten nochmal vergrößert werden. Und auch da muss man natürlich überlegen, ob man das will und ob man politisch zivilgesellschaftliche Organisationen, und das heißt dann eben auch solche Organisationen jeder politischen Couleur, also sowohl Linke als auch Rechte, wenn man das mal vielleicht so in dieses Schema einordnet, dass die dann eben durch Spenden gefördert werden, wenn sie sich politisch für ihre Interessen einsetzen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die die Politik beantworten muss. Und in meinem Gutachten geht es eben im Wesentlichen darum, aufzuzeigen, dass Spielräume bestehen, um das zu tun, wenn man das denn möchte.
Sie haben ja in Bezug auf auch den politischen Willen, ob man das möchte, ne? Vorhin auch gesagt, dass man auch genau so sich Rechtsprechung anschauen kann, also auch nach einer politischen Agenda, einem politischen Handeln. Wie bewerten Sie denn vielleicht genau vor diesem Hintergrund Ja, Ihre Prüfung, die bisherige Debatte um Gemeinnützigkeit von politisch agierenden Organisationen, inwiefern wurde da vielleicht auch von dem Bundesfinanzhof ein politisches Interesse im Recht auch stärker durchgesetzt, nämlich es einer zivilgesellschaftlichen Organisation wie Campact oder vielleicht auch ATTAC, auch wenn die vielleicht nicht ganz unstrittig zu sehen ist, aber trotzdem sozusagen allgemeinpolitisch agiert, eine Relevanz hat, die damit zu behindern finanziell?
Also mein Eindruck wäre jetzt nicht, und ich kann das natürlich, ich bin jetzt nicht mehr praxistätig, ich kann natürlich jetzt nicht umfassend die Praxis der Verwaltungsbehörden, der Finanzverwaltung beurteilen, aber jedenfalls, wenn ich mir die gerichtlichen Verfahren anschaue, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass die, sagen wir mal, tendenziös wären oder dass man da erkennen könnte, dass gegen Organisationen aus dem linken oder rechten Spektrum unterschiedlich streng vorgegangen würde. Die Verfahren, um die es jetzt ging, also die beiden jüngsten Verfahren vor dem Bundesfinanzhof, waren einmal das ATTAC-Verfahren und das andere betraf den BUND, also den Bund für Umwelt und Naturschutz. Das waren jetzt zwei größere Verfahren aus den letzten 5 Jahren, die nun einmal zugunsten des BUND und einmal zu Lasten von ATTAC ausgegangen sind. Aber das waren eben beides, sagen wir mal, jetzt Organisationen, die man jetzt jedenfalls nicht dem Rechtsspektrum zuordnen würde. Aber da kann ich der Rechtsprechung jetzt nicht unbedingt entnehmen, kann es ja eigentlich nicht entnehmen, dass da das politisch tendenziös wäre. Also ich habe insgesamt den Eindruck, dass der Bundesfinanzhof und die Politik ja ein gewisses Unbehagen verspürt, der Zivilgesellschaft politische Betätigung zu erlauben, wenn sie gleichzeitig gemeinnützig ist und deshalb steuerlich begünstigt ist. Also ich glaube, das kann man schon deutlich sagen, dass da ein Unbehagen steht. Aber ich würde nicht sagen, dass ich der Rechtsprechung jetzt entnehmen könnte, dass sich das jetzt besonders gegen linke oder umgekehrt rechte Organisationen wendet.
Und deswegen vielleicht auch im Politischen eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, diese anzustreben. Sie haben ja da auch Vorschläge gemacht, was so Möglichkeiten einer solchen Reform wären. Was könnte denn da bestenfalls drinstehen, um eben Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen da besser in der Gemeinnützigkeit zu halten?
Ja, also wenn man das möchte, wenn man politische Organisationen, politisch tätige Organisationen in der Gemeinnützigkeit haben möchte, wenn man das also innerhalb des Gemeinnützigkeitssektors fördern will, dann ist das, was, glaube ich, die überwiegende Auffassung für richtig hält in der Rechtswissenschaft, das nur so weit zuzulassen, wie es auch bei den Parteien ist. Also mit anderen Worten, eben beispielsweise nur Spenden bis zu 3.300 Euro zuzulassen und die politischen Organisationen der Zivilgesellschaft komplett den Parteien gleichzustellen. Das überzeugt mich, wie gesagt, nicht. Deshalb glaube ich, dass man die Zivilgesellschaft, wenn sie sich politisch betätigt, in deutlich größerem Umfang fördern könnte. Man muss aber umgekehrt das Gleichheitsproblem im Blick halten. Man muss also schon sehen, dass man durch die steuerliche Förderung von Spenden ja ein gewisses Maß an Ungleichheit schafft und muss sich deshalb umgekehrt überlegen, wie man denn da möglicherweise Instrumente aktivieren kann, die dabei helfen, dann eben doch im Ergebnis zwar politische Gemeinnützigkeit zuzulassen, andererseits aber trotzdem für ein hinreichendes Maß an Gleichheit zu sorgen. Und dazu habe ich im Gutachten vor allen Dingen zwei Strategien vorgeschlagen, nämlich einmal diese Organisationen, die sich einerseits politisch betätigen und andererseits gemeinnützig sind, also steuerliche Förderung erhalten, einerseits auf eine demokratische Ordnung zu verpflichten, ihnen also vorzugeben, sich zu demokratisch zu organisieren. Das kann dann ganz praktisch etwa bedeuten, dass solche Organisationen verpflichtet sind, Mitglieder aufzunehmen und jedenfalls nicht Mitglieder zurückweisen können aus, ja, sagen wir mal, Gründen, die man als diskriminierend bezeichnen würde. Also es könnte zum Beispiel eine politisch tätige Vereinigung nicht einfach sagen, sie nimmt keine Frauen auf oder sie nimmt umgekehrt keine Männer auf. Das wäre ein Punkt. Und der zweite, vielleicht noch wichtigere Punkt ist Transparenz. Man könnte also politisch tätigen zivilgesellschaftlichen Organisationen aufgeben, über ihre Mittelzuflüsse öffentlich Rechenschaft abzulegen und das heißt insbesondere hohe Spenden öffentlich zu dokumentieren. Das ist eine Strategie, ein Instrument, das aus dem Parteienrecht bekannt ist und dort eben tatsächlich als ein Instrument eingesetzt wird, um ja Ungleichheit, ungleiche finanzielle Voraussetzungen zu entschärfen, indem eben zwar einerseits Spenden geleistet werden dürfen, andererseits die Spenden dann öffentlich dokumentiert werden müssen ab einer bestimmten Höhe. Und das könnte man auch im Gemeinnützigkeitsrecht einsetzen und dann hätte man eben Demokratie plus Transparenz, so zwei Instrumente, mit denen man ja Gleichheit gewährleisten könnte, trotz hoher steuerlicher Förderung.
Ein Fall des Entzugs der Gemeinnützigkeit, der kürzlich viel diskutiert wurde, ist ja der Fall des VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und Sie haben vorhin gesagt, dieser Fall fällt jetzt so ein bisschen raus aus auch Ihrer juristischen Beurteilung, das, was Sie sich genau angeschaut haben. Aber das ist ja nun ein Fall, der auch sehr diskutiert wurde, weil eine damit Organisation in Bayern ganz konkret im Verfassungsschutzbericht gelandet ist, obwohl sie da von sich auch sozusagen sagt, Linke, aber auch in Demokratiearbeit mitzumachen und deswegen nun ja die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen hat und das zunehmend also existenzgefährdend auch für die Arbeit der Organisation ist. Mhm. Wie würde denn jetzt nun dieser Fall ja in Ihrer Betrachtung weiter zu verhandeln sein und wie würden die Vorschläge, die Sie für das Gemeinnützigkeit der Reform da machen, vielleicht auch genau so einen Fall verhindern, dass so eine Organisation da ja nun finanziell in den Ruin getrieben wird und wichtige politische Arbeit nicht mehr machen kann. Und das bedeutet ja auch eine Aufklärungsarbeit, also Überlebende der Shoah haben sich darin unter anderem auch engagiert und so weiter.
Das ist natürlich insgesamt ein sehr unglücklicher Fall, weil er ja einen Sachverhalt betrifft oder eine Gruppierung betrifft, sondern ein Anliegen einer Gruppierung betrifft, das hochsensibel ist und wo man sich sicherlich nicht wünscht, dass auf diese Weise eine Organisation aus der Gemeinnützigkeit verabschiedet wird. Ich hatte vorhin gesagt, dass man diesen Fall, wenn man ihn vielleicht jetzt einfach mal, und das wäre mir doch ganz wichtig, von dem konkreten Anliegen dieser Organisation trennt, dass man den Fall deutlich unterscheidet von den anderen Fällen. Bei den anderen Fällen geht es um politische Betätigung und das war praktisch hier gar nicht das Problem. Der Hintergrund ist, dass das Gemeinnützigkeitsrecht in einer Vorschrift einen sogenannten Extremismusvorbehalt, eine Extremismusklausel enthält und sagt, Organisationen, die extremistisch sind, und zwar im Sinne des Verfassungsschutzrechts, die können nicht gemeinnützig sein und dem würde man ja erstmal insgesamt zustimmen. Da würde man ja keine Zweifel haben, dass das vielleicht eine sinnvolle Bestimmung ist, dass wir eine extremistische Organisation nicht steuerlich fördern. Das Problem, das jetzt die Finanzverwaltung hat, wenn sie über die Gemeinnützigkeit entscheiden muss, ist, dass die Finanzverwaltung keine Verfassungsschutzbehörde ist. Die muss also natürlich irgendwie mit diesem Fall umgehen und kann jetzt nicht prüfen, ob eine Organisation sich verfassungsfeindlich verhält oder nicht. Und das ist jedenfalls sehr schwierig. Deshalb hat der Gesetzgeber diese Regelung an das Verfassungsschutzrecht und die Verfassungsschutzbehörden angedockt und regelt das so, wenn eine solche Behörde in einem Verfassungsschutzbericht auftaucht und zwar dort ausdrücklich als extremistische Organisation auftaucht, also ein großer Verdachtsfall genügt nicht, dann kann die Finanzbehörde das zum Anlass nehmen, die Organisation nicht für gemeinnützig zu erklären. Und dann kann man das noch widerlegen von den Finanzbehörden, aber erstmal wird das gewissermaßen unterstellt. Ich halte das, und nochmal, das ist mir sehr wichtig, losgelöst jetzt von dem konkreten Fall VVN-BDA insgesamt für eine sinnvolle Lösung, ungeachtet des unglücklichen Ergebnisses in diesem Einzelfall. Also das kann ich letztlich auch nicht beurteilen, wie dieser Einzelfall zu beurteilen ist, weil ich die Organisation nicht näher kenne und eben auch nicht diesen Fall genau kenne. Aber ich glaube, die Regelung, wenn man sie mal ganz abstrakt betrachtet, ist grundsätzlich schon sinnvoll. Was hat so eine Organisation dann eigentlich für Möglichkeiten, dagegen vorzugehen? Naja, das, was die Finanzgerichte Ihnen sagen, ist, dass sie in erster Instanz zunächst einmal vorgehen müssen gegen den Verfassungsschutzbericht. Also sie müssen sich gegen den Verfassungsschutzbericht zur Wehr setzen und eben verhindern, dass sie in dem Verfassungsschutzbericht von den Verfassungsschutzbehörden als verfassungsfeindlich gelistet werden. Und das ist praktisch sozusagen die Stelle, an der das verhandelt werden muss. Und was die Finanzverwaltung da macht, ist im Prinzip nur noch eine Folge davon. Also da sozusagen liegt, glaube ich, das Problem, sodass man die Frage stellen müsste, ist die eigentlich zu Recht in dem Verfassungsschutzbericht?
Hm. Sie haben ja nun Ihr Rechtsgutachten im Auftrag der Gesellschaft für Freiheitsrechte erstellt. Wie geht es da jetzt mit dem Gutachten und mit auch der Zusammenarbeit der Gesellschaft, mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte weiter?
Ja, also wir und die Gesellschaft für Freiheitsrechte vor allen Dingen, aber ich natürlich auch, wir hoffen natürlich darauf, dass das Gutachten jetzt im laufenden Reformprozess Beachtung findet, dass die Thesen des Gutachtens und die Begründung der Thesen im Reformprozess Berücksichtigung findet. Da gibt es auch eine gewisse Hoffnung, denn wir haben in der kommenden Woche ein Expertengespräch mit Vertretern aus der Politik, wo wir anderen Experten diese Thesen nochmal diskutieren werden und allgemein die Reform diskutieren werden. Und da wird es sicherlich auch um das Gutachten und die Themen aus dem Gutachten gehen. Und dann wird man sehen, in welche Richtung die Reform geht. Also es ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass der Gesetzgeber in den nächsten 3, 4, 5 Monaten, also angeblich bis zur Sommerpause, aber das hat man schon oft gehört, dass angeblich jetzt demnächst was passiert, aber wir hoffen mal bis zur Sommerpause, etwas vorliegt, ein Gesetzentwurf vorliegt. Und da wird sicherlich dieses Thema auch behandelt werden, sodass wir natürlich hoffen, dass das Gutachten und die Ergebnisse des Gutachtens in diesem Prozess Berücksichtigung finden und ja den Reformprozess vielleicht ein wenig mit beeinflussen.